Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für WISCOM, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR. Immer mit der Idee, aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Hanna Prohner und ich bin auf Verlagsseite der Zeit für den Wissenschaftsbereich zuständig. Das heißt für alle Projekte, die wir gemeinsam mit Hochschulen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen umsetzen. Immer wieder sprechen wir dabei mit Hochschulleitungen, aber auch mit WissenschaftlerInnen und mit KommunikatorInnen darüber, wie gute Wissenschaftskommunikation gelingen kann. Und einen Menschen habe ich mir heute eingeladen, Jörg Weiß. Lieber Jörg, schön, dass du da bist. Du bist im Prinzip auch Wissenschaftskommunikator.
Ja, hallo Hanna, ich freue mich hier zu sein.
Wir wollen heute über ein Projekt sprechen. Was ist Heimspiel Wissenschaft?
Ja, also Heimspielwissenschaft bringt WissenschaftlerInnen in ihre ländliche Heimat zurück und dort machen sie Vortragsformate meistens. Es gibt auch andere experimentellere Formate, aber meist sind es Vortragssituationen in Gaststätten, Vereinsheimen oder in Gemeindesälen. Und wir nutzen dafür die persönlichen Netzwerke der Forschenden und die Strukturen vor Ort und ja, sprechen über Forschung.
Du bist Geschäftsführer von Congressa. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du zu Congressa gekommen? Was ist Congressa überhaupt? Und wie seid ihr zu Heimspielwissenschaft gekommen?
Ich bin einer der Geschäftsführer. Ich habe noch eine Kollegin, die Susanne. Und wir machen das zusammen. Nächstes Jahr habe ich, glaube ich, mein 10-jähriges und bin jetzt dann auch schon länger in der WISCOM unterwegs. Wir als Agentur, wir verstehen uns so ein bisschen immer als Brückenbauer und Vermittler. Es geht uns bei unseren Formaten eigentlich immer um so ein aus der Wissenschaft mit plus X. Also manchmal sind es dann Bürgerinnen, wie jetzt auch in diesem Projekt bei Heimspielwissenschaft. Manchmal sind es aber auch dann Journalisten oder es ist Politik oder Zivilgesellschaft im weitesten Sinne. Und immer sind es Formate, die so einen Brückenschlag machen. Und da sind wir eben ganz oft eben mit der Wissenschaftskommunikation dann unterwegs. Davor war ich kurz bei der Initiative Wissenschaft im Dialog für eine Zeit. Und wenn ich jetzt so zurückgehe, dann davor war ich tatsächlich eine Zeit lang in der Wissenschaft ganz kurz. Also ich habe auch eine Promotion begonnen, die ich dann nicht abgeschlossen habe, aber so ein bisschen in die Wissenschaft hineingeschnuppert. Ja, der Drang, in die Kommunikation zu gehen, der war einfach größer. Und dann habe ich meine Promotion in der Biologie in Toronto dann vorzeitig beendet und bin dann eben in der Wissenschaftskommunikation angekommen.
Ja, spannend.
Aber ich glaube, um mich zu verstehen in diesem Projekt, bin ich, glaube ich, vorrangig ein Dorfkind.
Okay, das heißt, wie groß ist das Dorf, aus dem du kommst?
Ja, das Dorf, aus dem ich komme, ist tatsächlich hat 500 Einwohner. Und ich muss mal aufpassen, weil ich mal verwechsel es mit den Höhenmetern. Genau.
Das heißt, es hat auch 500 Höhenmeter?
Nee, es hat ein bisschen mehr Höhenmeter. Also tatsächlich liegt es, glaube ich, so bei 700 Höhenmeter. Aber die Einwohnerzahl 500, ja, und das ist einfach eine andere Welt, merke ich immer wieder, wenn ich dann auch mit Menschen spreche. Man wird es dann, diese Sozialisierung nicht los, beeinflusst einem dann schon ein bisschen, wie man so auf Dinge blickt, ne? Und auch Ideen entwickelt vielleicht.
Ja, spannend. Also ich glaube, genau das brauchen wir, um auch vielleicht zu verstehen, wie kam es zu der Idee. Und spannenderweise kamst du auf die Idee und andere auch. Und dann habt ihr euch gefunden. Wie war das?
Genau, das ist tatsächlich so. Manchmal sind ja gute Ideen, die hängen einfach so in der Luft und die müssen einfach irgendwie entstehen. Und so war es wahrscheinlich auch bei diesem Projekt. Also wir hatten uns überlegt, dass es da halt einen Raum gibt, in dem konventionelle Wissenschaftskommunikationsprojekte eben kaum vorhanden sind. Und mich persönlich hat inspiriert, dass in einem Nachbardorf tatsächlich nicht ganz so wenig bekannter Soziologe sehr aktiv ist und da Gemeindesäle füllt und über sehr abstrakte soziologische Konzepte spricht. Und ich habe mir immer gedacht, wie kann das funktionieren, dass dann Menschen, die noch nie eine Uni betreten haben, da auch nicht wahrscheinlich in ihrem Leben auch gar nicht dort ankommen würden irgendwann oder die Gelegenheit bekommen würden, dann zu so einer Veranstaltung gehen und dann fasziniert so Menschen zuhören und da in den Dialog treten. Das war so ein bisschen die Inspiration. Und dahinter steckt eben diese Idee, es sind diese persönlichen Beziehungen, diese Netzwerke, dass es halt quasi aus der Community des Ortes jemand ist, nämlich der besagte Soziologe, der kommt aus diesem Ort, der ist da verankert und bekannt und dann funktioniert das. Ne? Und aber deine Frage war ja, wer hatte noch die Idee? Ne? Tatsächlich ist das ja ein Projekt in einer Dreierkonstellation und ein wichtiger Projektpartner, das ist Philipp Schrögel, der wird vielleicht vielen ZuhörerInnen auch bekannt sein. Der war bis vor kurzem an der Uni Heidelberg beim CAPAS aktiv und er hatte die Idee auch. Und wir wurden dann ein bisschen zusammengebracht, mich noch zusammen mit der Hochschulrektorenkonferenz, die ja perfekte Projektpartner dafür ist, dann die Brücke zu schlagen zu den Hochschulen, die ja mitwirken in dem Projekt. Und so kamen wir drei dann zusammen und konnten erfolgreich dann jetzt vom BMBF gefördert. Im Rahmen der Wissenschaftsjahre auch sind wir jetzt im zweiten Projektjahr. Leider auch schon am Projektende, aber ja.
Da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf zu sprechen, wie es weitergeht. Aber nochmal zu der Idee. Also der Soziologe füllt Gemeindesäle. Über was hat er da gesprochen und wer war es auch, würde ich jetzt mal ganz neugierig fragen wollen.
Ja, also das verrate ich gerne. Ich habe auch mit ihm über das Format gesprochen und er fand das dann spannend und wir haben uns auch ein bisschen Feedback eingeholt. Das ist Hartmut Rosa in einem kleinen Schwarzwalddorf, Grafenhausen nennt sich das. Hartmut Rosa ist sehr verankert dort, der ist da, war im Vorstand des Tennisclubs. Da gibt es einen kleinen Tennisclub da in diesem Ort, der spielt jeden Sonntag oder fast, wenn er da ist, in der Kirche und orgelt da. Und er ist da einfach irgendwie in diesem, und ich meine, wie viele Einwohner wird das haben? Weniger als 2000 auf jeden Fall. Also auch ein kleines Dörfchen, sehr verankert. Die Menschen kennen ihn, er ist da zugänglich, er ist auch ein guter Kommunikator, kann ganz einfach sprechen. Und ihm geht es immer darum auch, und das sind immer die besten Formate, aus dem Alltag, aus den alltäglichen Situationen mit Leuten zu sagen, was hat es mit dir zu tun? Was hat das jetzt, was ich hier mache, meine Fragen, was hat es mit uns allen zu tun? Da geht es ja auch viel um Soziologie der Zeit, also wie gehen wir mit Zeit um? Es sind abstrakte, theoretische Themen, aber sie sind sehr alltagszugänglich. Und er macht es mit einer leichten Dialektfärbung und also so, dass die Leute das Gefühl haben, den kann ich fragen, da habe ich keine Angst vor. Das ist jemand, den kenne ich, das ist einer von uns, der wohnt da in der Straße so und so, den kennt man und da gibt's nicht diese Barriere, die man sonst so kennt.
Ne? Mm, ganz spannend. Und dann habt ihr gesagt, das wollen wir als Format etablieren und habt eben die Partner dazu geholt, schon gesagt, die Hochschulrektorenkonferenz auf der einen Seite, Philipp Schrögel mit Heidelberg, dem CAPAS auf der anderen Seite. Und habt eine Förderung bekommen. Für was genau wurdet ihr dann jetzt gefördert?
Wie gesagt, wir haben uns beim BMBF gemeldet. Philipp Schrögel hat sich beim BMBF gemeldet mit einer Idee, die fast identisch war. Und man hat uns dann eben zusammengebracht und gesagt, wollt ihr nicht zusammen? Könnt ihr euch das nicht vorstellen? Und das hat super gepasst. Und dann gab es jetzt eben eine Förderung, die über die Wissenschaftsjahre läuft, aber sie war jahresübergreifend. Die Wissenschaftsjahre haben ja immer so einen thematischen Bezug. Also da geht's letztes Jahr, glaube ich, um Astronomie, um Weltall und diesem Jahr geht's um Freiheit. Also wir bedienen diese Themenjahre schon, aber wir sind auch frei in den Themen. Also weil das ausschlagende Kriterium ist immer, dass wir einen Menschen finden, eine Person finden, die von dieser ländlicher Biografie hat, die da ein ländliches Zuhause hat, die da noch Bezüge dazu hat und eben in der Forschung ist. Und dann ist es erstmal zweitrangig, was das für ein Thema ist eigentlich.
Okay, das heißt, ihr macht auch keine Vorgaben oder wie läuft es konkret ab?
Ja, also erstmal, wir dachten ja, wo finden wir jetzt diese Leute? Also man kann das nicht einfach so googeln, das steht auch nicht in einem Lebenslauf. Ne? Also es ist übrigens ein interessantes Thema, also wie so Identität. Ne? Also kann ich gerne noch was sagen, was es bedeutet, vom Land zu kommen, auch für Forschende. Ne? Das war ein wichtiges Thema für uns. Aber also das heißt, das steht da nicht in den CVs, das steht nicht auf den Institutswebseiten. Ne? Wie findet man diese Leute? Und wir dachten, wir werden super viel rumtelefonieren müssen. Wir dachten, vielleicht können wir das in CVs von irgendwelchen, dann doch irgendwelchen Preisverleihungen oder so, wo das vielleicht manchmal ein bisschen ausgeholt wurde, finden. Und dann kam es aber ganz anders, weil das war ja auch Teil der Idee, dass der Projektpartner, also dass die HK, die Hochschulen anspricht und sie über diese Idee informiert. Wir haben da Informationsveranstaltungen gemacht und dann war das so ein bisschen so top-down, ne? Also über die Pressestellen, über die KommunikationschefInnen, aber auch über die Hochschulleitungen, die wurden auch, also über zwei Kanäle angeschrieben. Und dann hat sich das relativ gut rumgesprochen. Und unsere ersten Infoveranstaltungen, die wir gemacht haben, wo wir Hochschulen eingeladen haben, wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch, da waren plötzlich 130 Leute und wir dachten, was ist denn hier los? Also das war einfach nur ein Zoom-Call, 130 Menschen von vielen, vielen unterschiedlichen Hochschulen, die kamen und die Idee spannend fanden. Und unser Ansatz war, dass die dann wiederum Menschen in ihren Hochschulen kennen, die halt eine Rundmail versenden oder mal was auslegen oder so. Und die Forschenden, die dann vom Land kommen, sich selbst melden. Und das hat funktioniert.
Okay, das heißt, dann gab es auf einmal einen Pool von Menschen, die gesagt haben, ich bin auch ein Dorfkind, wie du es so schön formuliert hast.
Ja.
Jetzt hast du eben schon angedeutet, das ist ganz spannend, das hat auch was mit Identität von Forschenden zu tun. Inwiefern?
Ja, es ist wirklich spannend, wie dann so eine Professorin, die wirklich schon vieles erreicht hat, wie die dann nervös wird, dann plötzlich in ihrem Heimatdorf zu sprechen, ne, vor Freunden, vor Familie, ne, also weil das ist ein wichtiger Punkt, also wir gehen von persönlichen Netzwerken aus, die kriegen dann auch irgendwie so ein kleines WhatsApp-Bildchen oder so, dann soll es in Familiengruppen eingestellt werden, dann läuft es über einen Verteiler von einem Verein, wo die mal aktiv waren und so, also es sind oft so, dass die SprecherInnen dann Menschen in den, ja, das ist dann mal ein Vereinsheim, eine Gaststätte oder so, dass sie die Leute dort, also viele davon kennen. Ne? Irgendwie um Ecken von früher oder so. Oder es irgendwelche Bezüge gibt und dann stehen die da und haben plötzlich ein ganz anderes Publikum und werden so von ihrer, ich habe so das Gefühl, also weil es mir selbst manchmal auch so geht, ne, man wird so von der Vergangenheit irgendwie so eingeholt. Also das ist so ein bisschen, ja, also man ist so ein bisschen, da gibt es ein früheres Ich, ja, mit so einer ländlichen Migration, wo das vielleicht, also ich spreche jetzt mal von mir, ne? Wo es quasi, ich bin der Einzige aus dem Ort, der aufs Gymnasium gegangen ist, musste da eine Dreiviertelstunde durch diverse Täler mit dem Bus. Ne? Und alle anderen haben das nicht gemacht. Ne? Man ist da schon mal der Besondere, das ist dann der Gymnasiast. Ne? Dann geht man studieren, kommt nicht wie alle anderen, die ja vielleicht mal auf die FH gehen oder sowas, dann jedes Wochenende zurück. Man ist da plötzlich weg. Ne? Und dann kommt man irgendwo an und dann sagen die Leute, was bist denn du für einer? Du redest ja wie ein Schweizer. Also in meinem Fall jetzt einen ganz starken alemannischen Dialekt. Und man ist dann plötzlich, merkt dann plötzlich so, irgendwie bin ich offenbar anders. Ne? Ein Drittel unserer Forschenden sind Erstakademiker.
Okay.
Und jetzt denkt man, ja, ein Drittel, okay, gut. In der Gesamtpopulation sind es aktuell 2%. 2% der promovierten WissenschaftlerInnen sind Erstakademiker. Also haben die Eltern nicht studiert, das muss man mal vorstellen. Also das heißt, es ist nicht so typisch in der Familie, diesen Weg zu gehen. Und man ist dann ganz woanders, man wird da ein bisschen anders. Also und dann kehrt man zurück und trifft so wieder auf diese Strukturen vielleicht. Ja, wir wollen mal sehen, was uns unserem Geld geworden ist, weil wir das Studium bezahlt und so, die Eltern. Oder dann neulich war ich bei einer Sache, da hat der Bruder dann gesagt, ja, und ich verdiene ja eigentlich mehr. Diese Wertschätzung, die es vielleicht auch nicht in dem gleichen Maße gab, weil es eben dieses Berufsbild nicht so bekannt ist, das ist ein bisschen ein Konflikt. Und dafür ist es vielleicht fast schon so ein bisschen wichtig oder wichtig für einen selbst, dann quasi zurückzukehren und erzählen zu können, welchen Karriereweg man gegangen ist, was einem da motiviert, dass es wichtig ist, dass es gesehen wird. Und dann sitzen die Menschen, die eben bisher noch nicht so ganz verstanden haben vielleicht, was man da so eigentlich macht und wertschätzen das dann, ja, weil es gibt den Rahmen dafür und das ist ein tolles Erlebnis für viele Forschende und eine ähnliche Sache kennt man ja auch von diesen Arbeiterkinder-Initiativen, also das folgt ja einer ähnlichen Dynamik, warum Menschen sich da zusammenfinden und über ihre Erfahrungen reden. Und ich denke, das ist vielleicht bei diesen Dorfkindern, die dann diesen Weg gegangen sind, vielleicht manchmal ähnlich.
Danke für den Einblick schon mal bis dahin. Jetzt hast du schon gesagt, ihr findet dann die Forschenden, die sich dazu bereit erklären, die das vielleicht auch mit einer gewissen Form der Nervosität, der Aufregung der neuen Zielgruppen machen, was ja bei Wissenschaftskommunikation oft ein Thema ist. Also zu sagen, was passiert da eigentlich? Ich öffne mich, ich gehe in den Dialog. Damit erwarte ich ja auch eine gewisse Form von Resonanz. Sind das bestimmte Karrierestufen, die ihr anzieht? Also sind das alles ProfessorInnen oder sind es auch DoktorandInnen? Also es ist ja dann doch auch nochmal eine zeitliche Komponente dabei. Wie jung sind die? Wie nah sind die vielleicht noch an ihrem Ort? Oder kehren die zurück nach 30 Jahren und sind total gesettelt, aber eigentlich irgendwie doch in der Stadt? Also wie ist da so die Auswahl der Personen, die da vor Ort auch sind, dass wir uns das mal ein bisschen besser vorstellen können?
Ja, gerne. Also vielleicht vorweg, wir haben jetzt 62 Veranstaltungen durchgeführt, also 62 Heimspiele. Also sind jetzt auch keine WiederholungstäterInnen dabei. Also 62 Menschen, wenn ich das richtig habe, haben mitgemacht und von denen sind viele ProfessorInnen, aber jetzt auch nicht alle. Die Mehrheit, die haben promoviert, also so vielleicht so 2/3 und dann haben wir noch ein Drittel welche die in der Promotion noch sind oder waren, und dann noch einen kleinen Prozentsatz an Masterstudenten. Aber eigentlich war unser Ziel, in der späten Phase der Promotion einzusteigen und eben dann auch promovierte Personen zu nehmen. Ja, also das könnte man auch anders sehen, aber wir wollten auch, dass sie schon was erlebt haben, ein bisschen mehr auch über diesen Beruf auch erzählen können, weil eine wichtige Sache für uns war eben auch, dass dieses Berufsbild da irgendwie präsent ist, ne?
Um Vertrauen auch zu schaffen, oder? Also letztlich, wenn ich nicht weiß, was da eigentlich passiert in diesen Universitäten oder in diesen Hochschulen, dann ist das natürlich wahnsinnig weit weg. Also ist Vertrauen eines der zentralen Ziele gewesen?
Ja, also ich glaube, da fanden halt Gespräche statt, die normalerweise nicht stattfinden würden. Also da gibt es Menschen, die würden jetzt nicht so einen Vortrag sich anhören, hätten sie nicht einen Bezug zu dieser Person. Und das ist der quasi das Besondere. Das ist so simpel. Manchmal sind die simplen Ideen ja die besten, ne? Oder gute Ideen sind oft manchmal ganz einfach. Ein bisschen, ja, hoffe ich mir schon auch, dass dadurch dann halt ja auch so ein bisschen, ja, ich kenne diese Person, ich vertraue dieser Person, ich weiß, die ist da aufgewachsen, wir sind vielleicht zur Schule gegangen, ne, um dann zu sagen, ja, dann einen Anlass gibt, dann halt noch einen Kanal offen zu haben, wo man an anderen Stellen vielleicht schon so Einstellungen vorhanden sind. Also ein bisschen gibt's ja schon auch dieses, ja, die da in der Stadt oder die in dieser Hochschule, ne, oder diese Experten-Shelter, die ist natürlich schon Realität. Das muss jetzt gar nicht mal unbedingt so in ländlichen Raum, versus urbanen Raum, sondern es hat vielleicht eher was mit anderen soziodemografischen Faktoren zu tun. Aber die ist ja vorhanden, und aber Gespräche finden noch statt, wo es diese persönlichen Bezüge gibt. Das weiß man auf jeden Fall, und das ist spürbar.
Ja, und die sprechen dann über ihren Karriereweg, sprechen die auch über ihre Forschung inhaltlich? Also hat jeder Vortrag auch, weil du vorhin von Hartmut Rosa und der Soziologie gesprochen hast, also geht's auch um das Thema, was erforsche ich da eigentlich?
Ja, das ist sehr spannend, und wir führen mit den Forschern eigentlich immer Vorgespräche, und da gibt es sicher welche, die meinen, sie müssen ganz nah an ihren Forschungsergebnissen sein. Also zu sagen irgendwie, und es hat auch, finde ich, glaube ich, auch was mit dieser, ich muss mich beweisen, von dem ich vorher schon gesprochen habe, zu tun. Also Menschen, wo ich das Gefühl habe, die sind sehr selbstbewusst, die brauchen das nicht. Die können darauf verzichten, jetzt noch irgendwie noch mehrere Slides mit Forschungsergebnissen zu zeigen, um zu beweisen, dass man ja was Tolles geleistet hat. Weil darum geht's eigentlich, kann es eigentlich nicht gehen. Da steigen die Leute ganz schnell aus. Also wir raten immer davon ab, wirklich jetzt konkrete dann irgendwie Versuchsdesigns vorzustellen, und dann habe ich dieses und jenes gemacht, und das hier sind meine Daten mit irgendwelchen Fehlerdiagrammen und so, Fehlerbalken und irgendwelche Kontrollen und so. Da steigen die Leute aus. Also es geht vielmehr um so, worum geht es in dem Thema allgemein? Und das ist dann meistens auch eher auf so einer Lehrbuchebene. Also noch gar nicht so an, das ist jetzt hier Frontiers of Research. Ne? Und dazu muss man auch mutig sein, zu sagen, ich bleibe auf dieser sehr, sehr oberflächlichen Ebene, was mein Thema anbelangt. Und ich rate dann immer dazu, auch einfach wirklich so ganz praktische Dinge zu sagen. Hier ist ein Foto von meinem Arbeitsplatz. Ne? So sieht ein Tag aus. Ich gehe ins Labor, oder ich habe für eine Fokusgruppengespräche, oder also das interessiert die Leute. Na, die wollen wissen, was macht die Person so? Wie sieht so ein Tag aus?
Gibt's eine kritische Größe, wo du sagen würdest, ab so vielen Leuten in einem großen Gemeindesaal wird es weniger persönlich, oder ist es dann doch irgendwie der Vortrag von jemandem, der aufs Land kommt, und es ist weniger dialogisch? Habt ihr dort Erfahrungen, auch was die Größe angeht?
Also es ist ein spannender Punkt. Wir führen auch Gespräche mit anderen WissenschaftskommunikatorInnen, und es kommt oft so eine Frage nach dem, oder so ein unterschwelliger Vorwurf, na, das ist ja so ein klassischer Vortrag, oder es ist so klassische Wissenschaftskommunikation. Und das hat ja oft auch, finde ich, was Wertendes. Und ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit, weil ich finde das eigentlich nicht gut, dass man das dann so wertet und sagt, das eine, wenn es partizipativer, interaktiver ist, ist es zwangsläufig besser. Ich finde, man muss sich immer die Frage stellen, was erwartet die Zielgruppe, was braucht die Zielgruppe, was funktioniert. Wenn wir da jetzt eine Flipchart reinrollen würden oder eine Pinnwand und dann so aufhören, so, und jetzt kommen eure Fragen an das Forschungsthema, dann die Leute werden irritiert. Die möchten diesen Personen einfach auch mal ein bisschen zuhören und mal rausbekommen, was sie so machen. Und dann finden viele Fragen statt. Also das Vorfeld schon, im Nachhinein informell, wir machen immer noch so kleine Settings, dass es dann noch was zu essen gibt, dass es halt einfach Räume dafür gibt, einfach auch noch diese Gespräche zu machen. Ich finde vor allem das Setting ist wichtig, nicht so die Personenzahl. Also wenn es da so eine Bühne gibt, dann ist da halt eine Bühne. Ne? Dann ist man gleichzeitig schon, dann ist es schon im Ungleichgewicht. Ne? Weil jemand steht da oben auf der Bühne mit dem Mikrofon und ich sitze da unten im Saal und ich habe irgendwie zuzuhören. Also ich finde, das Raumgefühl ist noch viel wichtiger als die Personenzahl.
Und da habt ihr aber auch Beratungen, Zugänge, die ihr gebt, auch Themen, wo ihr sagt, so könnte man sich das vorstellen. Ja. Wer organisiert am Ende des Tages? Ist es der Forschende selbst? Also ist es ein Format, was die Institution organisiert? Also kommt die Hochschule, weil sie über die Hochschulrektorenkonferenz das Thema kennt und sagt, wir als Universität Dresden gehen jetzt in den sächsischen Raum und also jetzt als Beispiel und bespielen dort mit einem unserer Forschenden sein Heimatdorf? Oder muss ich es mir so vorstellen, der Forschende sagt, ich finde das Projekt spannend, ich würde das gerne tun und kommt direkt auf euch zu innerhalb des Projekts?
Ja, also es gibt unterschiedliche Sachen. Also die ganze Förderlogik, die sah vor, so wie das Projekt strikt war, dass es, wir haben so ein bisschen unterschieden zwischen zentral von uns organisierten Heimspielen und dezentral von Hochschulen selbst organisierten Heimspielen. Mhm. Und die Idee war so ein bisschen, dass wir Anleitungen geben. Es gibt so ein How-to-Heimspiel auf der Webseite, wo man das quasi einfach in Eigenregie umsetzen kann. Das könnte eine forschende Person sein, es könnte eine Hochschule sein. Mhm. Und dann gab es eben diese zentral organisierten Heimspiele, die haben wir als Agentur betreut und sind da wirklich ins Klein-Klein rein, haben die Räume gebucht, haben da irgendwie Gespräche geführt, mit den Vereinen geredet, gesorgt dafür, dass da in der lokalen Apotheke da was aushängt oder dass halt vor allem auch in der Presse was ist, in den Lokalzeitungen. Und da sind wir dann im Klein-Klein drin, haben alles dann organisiert sozusagen. Mhm. Aber immer im Gespräch auch mit den Forschenden selbst. Also die fragt man dann, was liest man da für eine Zeitung? Wo könnten wir noch irgendwo Plakate aufhängen? Wo laufen die? Gibt es da irgendwie ein schwarzes Brett oder...
Wo ist der Wochenmarkt samstags oder wo ist der Bäcker, der Zentrale? Ja, ich meine, das ist das Ländliche, was ja dann auch wichtig ist zu verstehen. Also wirklich wieder sich in die Zielgruppe hineinzuversetzen. Evaluiert ihr mit den Zielgruppen, die dann vor Ort da waren oder auch mit den Forschenden, was es für Rückmeldungen gibt? Gibt es irgendetwas, wo ihr hinterher sagt, damit messen wir eigentlich, ob das Thema erfolgreich ist?
Ja, also Impact ist ja schwierig zu messen, also im Sinne von Wirkung oder auch anhaltender Wirkung. Aber was wir machen, ist, wir machen einmal so eine Selbstevaluation der HeimspielerInnen, die einfach quasi ihren eigenen Eindruck mit Leitfragen festhält. Und wir, oder vor allem das Kappas-Team um Philipp Schrögel, die führen auch Interviews durch mit den BesucherInnen. Und wir haben auch Fragebögen. Und im Moment haben wir hauptsächlich deskriptive Daten, aber da gibt es Anhaltspunkte, auch ein bisschen diese Fragestellung, die natürlich spannend ist. Sind es jetzt wirklich Menschen, die wir sonst nie erreichen würden? Sind es Menschen, die keinen akademischen Hintergrund haben? Und da muss man schon sagen, wir haben schon wahrscheinlich dann für diese ländliche Region wahrscheinlich dann schon überdurchschnittlich viel AkademikerInnen im Publikum. Mhm. Also die dann irgendwie, was weiß ich, fast immer da sind, die örtlichen Lehrer.
Lehrer, ApothekerInnen ja, wahrscheinlich
genau.
auch.
Aber trotzdem sind, wie gesagt, ist es einfach ist Wissenschaft einfach in diesen Räumen nicht vertreten. Ne? Und das ist einfach schon, das an sich ist einfach schon wichtig und ein großer Wert. Ne? Also es wäre jetzt schwierig für uns zu messen, okay, steigen jetzt nachher die Studienanfängerzahlen, nur weil wir da einmal da waren. Weiß ich nicht. Aber anekdotisch gibt es schon auch Menschen, die gesagt haben, zum Beispiel kenne ich eine Person, die gesagt hat, weil Hartmut Rosa da diese Vorträge hält, hat sie sich getraut, die Eltern sind beide nicht Akademiker, zu sagen, ja, okay, ich studiere Soziologie. Ne? Mhm. Also das hat die dann gemacht. Und weil so ein Mensch da war. Und das weiß man ja, da gibt es ja diese Studien dazu, dass man muss dieses Berufsbild kennen, es braucht diese Repräsentation, es braucht, damit man überhaupt sieht, das ist ein gangbarer Karriereweg oder das ist eine Option. Wenn man jetzt mal denkt, wo sind denn die WISCOM-Aktivitäten? Wo sind wir mit unseren vielen, vielen, vielen Formaten? Wir sind fast nur im urbanen Raum. Ja? Mhm. Und mehr als die Hälfte aller Deutschen wohnen im ländlichen Raum. Laut dem Thünen-Institut leben, ich habe extra nochmal nachgeguckt, 57,2% der deutschen Bevölkerung im ländlichen Raum. Mhm. Und die können wir doch nicht einfach vergessen.
Und ich finde ja, es zeigt ja auch Wertschätzung der Forschenden für die Menschen vor Ort, weil man eben nicht erwartet, dass sie zu einem in die Stadt kommen. Also es ist ja so ein bisschen auch ein Haltungsthema, sondern weil man sich selbst auf den Weg macht. egal wie das Setting hinterher ist, ist das ja tatsächlich ein Thema auch der Wertschätzung der Region, um das auch auszudrücken an der Stelle. Was mich nochmal interessiert, ist das Thema der Zielgruppen tatsächlich. Jetzt hast du schon gesagt, für den ländlichen Raum sind es wahrscheinlich doch dann eher akademisch geprägtere Menschen oder auch Menschen, die wahrscheinlich mit einem höheren sozialen Kapital ausgestattet sind. Also oft ist es ja dann vielleicht gar nicht unbedingt das Akademikersein, aber das Vernetztsein in Vereinsleben, das, was man ja auch als soziales Kapital vor Ort ansieht. Wie ist da so die Rolle mit den Trägern der Zivilgesellschaft? Also wie kann Wissenschaft da auch anknüpfen vielleicht an der Stelle?
Ja. Also das ist absolut essentiell. Also es gibt hier drei Erfolgsrezepte für dieses Format jetzt. Also das eine ist, dass die forschende Person da eben noch Kontakte hat und auch da der Name bekannt ist, ne? Also die Person bekannt ist. Dann, dass wir einen lokalen Partner haben, der da umtriebig ist, ein Verein. Wir hatten zum Beispiel super Heimspiele mit so einem Dorfverein, die da sich fürs attraktives Dorfleben einsetzen und, und sich auch für Gesundheit, für ältere Menschen, Nachbarschaftshilfe und so Sachen machen. Oder der Tennisverein, den hatten wir tatsächlich auch mal. Oder ein Fußballverein. Ein und so. Also Vereine zu haben, lokale Akteure, aber es kann auch die Gemeindeverwaltung sein, ist auch gut. Das ist wichtig und dass der Ort auch klein ist. Umso kleiner, umso besser klappt das eigentlich.
Okay.
Weil dann ist das was Besonderes, da gibt es andere Kommunikationsstrukturen, man kennt sich eben eher noch, ne? Und dann kommen viel mehr Menschen. Verankert zu sein, das mit den Menschen vor Ort gemeinsam zu organisieren, ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn man einfach nur so, da ruft jetzt eine Berliner Agentur an und sagt, wollt ihr nicht mal irgendwie hier einen Vortrag haben zu XY von Forscherinnen so und so, dann würden die denken, was wollt ihr denn von uns? Also das hat ja mit uns nichts zu tun. Und ja, das wäre ganz schwierig. Und wir haben ja auch viele Gespräche gehört mit anderen Projekten, wo es diese Bezüge nicht gibt, wo man nicht diesen co-kreativen Ansatz geht und sagt, wir machen das gemeinsam irgendwie mit den Menschen vor Ort irgendwie, überlegen uns. Und deswegen sind die auch immer unterschiedlich, weil wir auch immer, also dann, wir legen auch nicht fest, wo soll es jetzt sein, wie soll es jetzt sein, wann soll es jetzt sein, sondern besprechen das immer irgendwie gemeinsam, dann klappt es nicht, wenn es so von außen übergestülpt wird. Also mein großer Tipp wäre, für solche Projekte mit Initiativen vor Ort zu machen, mit der Zivilgesellschaft vor Ort, finden die das wirklich spannend. Ja, also wenn die das nicht interessant finden, dann funktioniert es.
Muss man wahrscheinlich gar nicht anfangen damit.
Ja, genau. Und das Interessante hier ist halt, dass man wissen will, was hat denn diese Person, was ist denn mit der geworden? Mhm. Ja, was ist denn aus so und so geworden? Was macht die denn? Das interessiert die Leute, dann kommen sie.
Ja, jetzt hast du auch gerade schon gesagt, wer weiß, ob dann später Leute studieren, weil sie den Vortrag oder das Heimspiel gesehen haben. Aber da sind wir ja schon bei Zielen. Also das eine Ziel, und das würde ich einfach gerne nochmal so benennen, weil wenn man in die Abwägung kommt, als Wissenschaftlerin oder auch als Kommunikatorin, zu sagen, will ich das eigentlich machen oder will ich das nicht machen, stellt sich ja schon auch die Frage, what's in for me? Und das eine, das muss ja nicht jetzt monetär sein an der Stelle, sondern das eine kann intrinsisch sein, dass ich sage, es geht um Vertrauen, es geht um Gerechtigkeit, vielleicht auch so dieser Zugang von dem ländlichen Raum zu Wissenschaftsthemen. Also das sind ja eher altruistische Motive, würde ich es jetzt mal benennen, oder auch demokratietheoretisch sinnvolle Geschichten. Jetzt kann man aber auch sagen, ja, wir als Hochschule haben ja eigentlich auch drei Ziele. Eigentlich wollen wir tolle Forschung machen, ganz klar. Wir sind aber auch für Lehre da. Das heißt, wir brauchen auch Studierende. Und man weiß, Studierende zu gewinnen ist für die Hochschulen auch relevantes Ziel, immer mehr auch Leute anzusprechen, zu sagen, kommt zu uns. Und es ist kein Selbstläufer mehr. Die Konkurrenz unter den einzelnen Einrichtungen ist da. Das heißt, auch das kann Ziel sein von so einem Format. Ist es auch Werbung für das Berufsfeld Wissenschaftler, Wissenschaftlerin?
Ja, also ich würde sagen, ein Stück weit schon. Wobei das wahrscheinlich schwierig zu überprüfen. Und ich glaube, ich muss noch ganz wichtig dazu sagen, dass die potenziellen Studienanfängerinnen, die sitzen nicht im Publikum.
Okay.
Das wäre gelogen. Also vereinzelt kam das vor. Wir hatten auch, da ging es mal irgendwie um 3D-Druck oder sowas. Da waren da auch SchülerInnen. Aber ansonsten sind es fast immer 50 plus oder sowas. Viele in dieser Altersgruppe. Und die Jugendlichen, die sind da eigentlich kaum.
Okay.
Aber die haben ja auch Großeltern. Ne? Mhm. Die sitzen da vielleicht.
Ja, ja, und die haben auch mit Schule meistens ja noch einen anderen Bezug zu Wissenschaftsthemen, weil das ja dort dann doch auch ins Schulische nochmal mit reinfließt. Ja. Oder vielleicht sitzen die Lehrer, LehrerInnen dann genau da. Da sagtest du ja vorhin schon, für die ist das Heimspiel. Aber ich finde es total wichtig, bei diesen Formaten auch nicht zu versuchen, alle Ziele auf einmal dann in so ein Format zu legen.
Es gibt ja Hochschulen, nicht viele, aber es gibt ein paar, die eigentlich im ländlichen Raum sind, ne? Oder das Umland sehr ländlich geprägt ist. Und das sind die Hochschulen, die eigentlich auch selbst aktiv sind, vielfach. Ne?
Also, kannst du mal so eins, zwei, nimm mal zwei, damit wir jetzt nicht Werbung für eine Hochschule machen, da, wo du sagst, da gibt es solche Formate schon.
Ja, ich muss jetzt gerade mal überlegen, welche Hochschulen wir da vielleicht in dem Bereich hatten. Die BTU, die BTU Cottbus-Senftenberg, ne? Die sind ja eh über die Präsenzstellen, kennt man vielleicht da total aktiv. Universität Vechta zum Beispiel, um nochmal eine andere zu nennen, die halt eher so kleinere Hochschulen sind, die auch halt wirklich im Umland sehr, also jetzt nicht wie jetzt Universität Köln oder sowas, wo man sagen würde, das ist einfach super urbanes, verdichtetes Gebiet. Für die ist es weniger spannend, sowas. Ne? Mhm. Aber trotzdem haben wir die in unserem Netzwerk dabei, weil sich eben Forschende melden aus diesen Hochschulen, die natürlich auch in Köln studieren und sonst wo studieren. Ne? Also deswegen sind unsere Liste ist sehr durchmischt. Aber ich glaube, dass die Motivation, weil da natürlich schon auch Nähe eine Rolle spielt für die Studienwahl, ne? Dann für Hochschulen, die ein starkes ländliches Umfeld, Einzugsgebiet haben, dann ist es besonders spannend, sowas zu machen.
Jetzt haben wir ganz viel über die Chancen gesprochen, dieses Projekts, weil sozusagen sowohl ihr als auch ich sehr begeistert davon sind. Jetzt gibt es aber ja doch auch Herausforderungen. Ich kann mir vorstellen, zum einen ist es, du sprachst schon von der Nervosität der Forschenden. Es gibt bestimmt auch Forschende, die sagen, das mache ich nicht. Oder dass ihr vielleicht auch mitbekommt, dass das Hochschulen gerne machen würden, aber gar niemanden finden. Oder ich weiß nicht, manchmal ja auch die Frage, und du hast vorhin schon über die Polarisierung in der Gesellschaft gesprochen, wie ist das auch in Bezug auf Sicherheitsaspekte? Also WissenschaftlerInnen werden ja doch auch an der einen oder anderen Stelle angefeindet. Gab es Menschen, die die Sorge davor hatten, irgendwo in ihr Heimatort zurückzugehen und in Regionen, wo man Wahlergebnisse kennt oder Ähnliches und Wissenschaftsfeindlichkeit kennt, dann dorthin zu gehen? Und wären das nicht eigentlich die Räume, die umso spannender wären?
Ja, also wir hatten jetzt keine Situation, wo wir das Gefühl hatten, da sind unsere Forschende in einer schwierigen Situation. Wir hatten aber auch faktisch kaum Forschende jetzt zum Beispiel mit Migrationshintergrund, die da mitgemacht haben. Die gibt's vielleicht, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, völlige Mutmaßung, gibt's vielleicht auch weniger mit diesen Biografien, wo sie das wahrscheinlich auch ändern wird, ganz sicher. Da haben wir jetzt nichts beobachtet. Die Kommunikationsstimmung, die ist immer, war immer sehr, sehr positiv, also weil es immer diese persönlichen Bezüge und diese Netzwerkverankerung gab. Man war ja Teil der Community meistens, auch wenn das vielleicht ein bisschen her ist. Und das war, wurde nicht wie als Fremdkörper, den man jetzt sozusagen einfach frontal angehen kann, irgendwie wahrgenommen, glaube ich, diese Menschen, die da aktiv waren. Aber ich schließe das nicht komplett aus. Und es gab schon auch Debatten, die dann sehr schnell so eine politische Wendung genommen haben, die sehr schnell auch weggehen dann von dem eigentlichen Forschungsthema. Und dann ging es um, ja, Shelter an der Ampelregierung und was man alles tun müsste und so. Und das kann sicher auch mal abdriften. Bringt mich zu einem interessanten Punkt, der vielleicht wertvoll ist. Wir haben, das war auch nicht so klar, als wir das Projekt designt hatten, aber es wurde sehr schnell deutlich, dass wir überall hinfahren müssen und eine Moderationsrolle einnehmen. Dass da jemand ist vom Projekt, da so ganz banal ein Roll-up hochzieht, ne? Und dann begrüßt, das ist ganz wichtig.
Infrastruktur schafft.
Ja, das ist ganz wichtig, weil das setzt diesen Rahmen. Weil wir hatten auch einen, der gesagt hatte, nee, wenn ihr das nicht moderiert hättet, wenn ihr nicht gekommen wärt, dann hätte ich mich da nicht hingestellt. Das würde so aussehen, als würde ich da angeben wollen, was ich einfach ein toller Hecht bin. Und dass jemand begrüßt und sagt, ja, wir machen das hier gemeinsam und so, und es gibt dieses Rahmenprojekt. Das war unglaublich wichtig. Und in dieser Rolle habe ich schon, ich habe auch viele moderiert, dann schon auch mal gesagt, okay, da machen wir jetzt vielleicht einen Punkt und besinnen uns nochmal zurück, was hier das eigentliche Thema ist. Aber es ging nie in so eine Richtung. Also das war vielleicht eine Angst, die man schon haben kann, aber die haben wir in unseren 62 Heimspielen nicht beobachtet.
Okay, das kann man ja jetzt schon mal mitgeben an alle, die jetzt sagen, okay, das ist eine schöne Idee, das würde ich auch gerne machen. Das ist ja unser Anspruch aus der Praxis für die Praxis, wenn WissenschaftlerInnen oder KommunikatorInnen jetzt sagen, wir wollen das tun. Du hast schon gesagt, es gibt die Website Heimspiel Wissenschaft. Dort findet man alle Informationen, alle Eckdaten. Man kann sich an euch wenden. Auch für das ganze Thema könnt ihr uns da supporten. Also könnt ihr uns da unterstützen. Jetzt läuft ja die BMBF-Förderung, wie es so ist, auch manches Mal aus. Und ich glaube, für das Projekt, nach allem, was ich gelesen habe, jetzt Ende 2024, wir nehmen heute hier am 14. November auf. Wie geht's weiter?
Ja, also noch haben wir den Glauben nicht verloren, dass sich vielleicht doch noch irgendwo auf mysteriöse Weise vielleicht noch jemand meldet und sagt, wir fördern das weiter, wir finden die Idee gut. Aber erstmal ist es so tatsächlich, ja, das Projekt endet so in dieser Konstellation. Wir haben uns als Agentur committed, einfach noch ein bisschen was reinzugeben, weil es eine Herzensangelegenheit auch ist von uns. Das heißt, wir betreiben die Webseite weiter, wir betreiben den Veranstaltungskalender da weiter. Die Marke darf genutzt werden und die Materialien, Heimspielwissenschaft darf weiter stattfinden und man darf sich bei uns melden und wir stellen uns dann auf die Webseite und damit ist so ein bisschen ja auch diese Rahmung, von der ich gerade schon gesprochen habe, die ja nicht unwichtig ist, quasi weitergegeben. Was wir nicht mehr machen können, ist, dass wir Heimspiele organisieren und dass es einen Förderer dafür gibt. Ich kann wirklich empfehlen, in diese Dokumentation, dieses How-to-Heimspiel, das ist wie so eine Art Wiki, da reinzugucken. Wir haben auch Menschen, die quasi dieses Rezept genutzt haben und dann damit ein Heimspiel gekocht haben sozusagen und uns zurückgespielt haben, dass es super war, weil es wie zum Beispiel so in Woche 5 vorher machst du das, in Woche 4 Wochen machst du in der 4. Woche vor dem Heimspiel dieses und jenes. Und da muss man nicht viel Vorerfahrung haben, um das dann eigentlich umsetzen zu können. Und wir haben versucht, unsere Lessons learned da einfließen zu lassen. Also da wärmste Empfehlung, da mal reinzugucken.
Genau, deshalb finde ich, müssen wir das auch jedem ans Herz legen und jeder, weil es diesen Waschzettel, nenne ich es mal, gibt und man eben auch nicht sagt, wie in vielen anderen Projekten, ja, das ist total spannend, aber uns fehlt ja das Budget oder die Finanzierung, sondern mit Zeitressourcen, mit den Menschen, die man vielleicht ja auch in der Kommunikation an der Hochschule hat oder den Ressourcen, die da sind, kann man auch schon etwas bewegen. Nichtsdestotrotz gibt's ja da draußen vielleicht auch Förderer, Fördererinnen, auch vielleicht Unternehmen, die sagen, für uns ist es auch wichtig, im ländlichen Raum präsent zu sein, weil wir dort Standorte haben, weil wir dort Produktion machen und vielleicht auch da vor Ort uns nochmal anders positionieren wollen. Und da nutzen wir doch jetzt mal unsere bescheidene Reichweite hier dieses Podcasts, um nochmal auch zu sagen, wir stellen gerne auch den Kontakt her. Also dann gerne auch über uns oder über euch kann man da sicherlich nochmal auch gucken, wenn man sagt, ich habe da eine Idee, wie wir da mehr draus machen können.
Also wir haben es auch ein bisschen versucht, den Funken auch in andere Länder zu tragen. Wir waren auch an so einer europäischen Vernetzungsformaten beteiligt und es scheint so, als würde sich da was in einem Alpenland südlich von Deutschland tun.
In einem der schönen Alpenländer mit vielen Tälern und viel ländlichem Raum.
Ja, also wir sind sehr, sehr offen, einfach zu sagen, das ist eine tolle Idee. Sie ist super simpel und wir wissen, dass sie funktioniert. Und wer mal vor Ort war, der weiß, dass es also sehr gewinnbringend war für alle, die da waren. Man ist selten bei so Formaten, wo man das Gefühl hat, man hat jetzt wirklich was Gutes getan. Also wo man die forschende Person merkt, die nimmt ganz viel mit, wo die Familie irgendwie und Freunde und alle noch stehen bleiben und auch der Bürgermeister kommt und sagt, das war jetzt mal was anderes und schön, dass wir auch mal das machen, was bei uns ist, hier in unserer Kulturscheune oder in unserem Ort und so und nicht immer nur da und da. Und dann also haben wir immer viel davon mitgenommen.
Das sind so diese Saatkorn-Geschichten, die dann irgendwo mal gelegt werden und wo dann wirklich auch feste Pflanzen draus entstehen. Das ist ja, dazu gibt's ja auch jede Menge Forschung zum Thema soziales Kapital, wie entsteht Vertrauen vor Ort und auch diese Chancen der erlebnisbasierten Kommunikation. Ich weiß, wir hatten auch mal eine Podcast-Folge mit Bärbel Renner, die das Science Center Experimenta ja in Heilbronn aufgebaut hat und die Ähnliches berichtet. Dieses, da müssen Menschen, die vielleicht fern von Wissenschaft sind, mal hinkommen und die Seifenblasen ausprobieren. Also um das jetzt mal nochmal zu vergleichen, dieses Thema erlebnisbasierte Kommunikation und was macht das dann auch mit uns, weil eben ein Zusammenkommen stattfindet. Darauf zielt es, glaube ich, auch ab. So, jetzt gucke ich auf die Uhr. Wir sind schon wieder leicht über unsere angepeilten Zeit, wie das immer aber ist, wenn wir spannende Projekte hier haben. Nichtsdestotrotz wollen wir auch dich nicht ohne unsere WISCOM-Vision gehen lassen. Zum Ende unseres Podcasts stellen wir immer die Frage, was ist deine Vision für die Wissenschaftskommunikation, wenn es keine Budgetrestriktionen gäbe? Was würdest du dann für die Wissenschaftskommunikation umsetzen?
Ja, also ich würde ich würde dabei bleiben, dass man diese ländlichen Räume, ne, also ich hatte schon gesagt, dass die Mehrheit der Deutschen, die in diesen Räumen lebt, Probleme hat, da auch leben bleiben will und das ist auch alles gut so und dass man mit diesen Menschen gemeinsam solche Formate umsetzt, die auch wirklich spannend für die Menschen sind. Also nicht einfach nur irgendwie hinfahren mit irgendeinem Erlebnistruck, sondern wirklich zu gucken, ja, wo drückt der Schuh, was finden die Leute spannend, wo gibt's Bezüge und dann wirklich das ganz ernst zu nehmen, zu überlegen, wo ist mein Vermittlungsansatz, ne? Warum sollte das klappen? Und dann eben diese Räume nicht zu vergessen. Das wäre meine Vision.
Super. Vielen lieben Dank, Jörg, dass du dir die Zeit genommen hast auch.
Ja.
Danke, dass du hier warst.
Ich war sehr gerne hier. Vielen Dank, Hanna.
Dann bleibt mir nur noch auch vielen Dank zu sagen an alle HörerInnen. Schön, dass ihr dabei wart und wie immer freuen wir uns auch zu dieser Folge über Feedback, über Kritik, über Anregungen, über Themenideen. Wir haben eine E-Mail-Adresse und wir lesen die E-Mails auch, die dort eintreffen. Wir melden uns auch immer zurück. Darüber können gerne auch Themenideen gepitcht werden an uns. Was möchtet ihr hier hören? Dann machen wir uns auf die Suche nach Gästen, Gästinnen. Oder auch, wollt ihr selbst uns irgendwas erzählen über ein Projekt, über ein Thema, über ein Format? Meldet euch bei uns. Und ich sag danke für heute. Ich habe viel mitgenommen an Inspiration. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es dann wieder heißt, Zeit für Wisscom.